Am Bistro, not a Vox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Hallo und herzlich willkommen bei Am Bistro mit der Vox. Mein Name ist Melanie Czarnik und bei mir ist heute unsere Chefin des Kulturressorts, Chris Lauer. Hallo Chris.
Hallo Melanie.
Chris, es geht heute um KI und Musik. Wann bist du beim Recherchieren zum ersten Mal über dieses Thema gestolpert und wann hast du so gedacht, okay, das wird jetzt wirklich relevant?
Ich bin schon vor meiner Recherche vergangenes Jahr darauf gestoßen. Das war im Sommer, als in vielen Medien über den Fall The Velvet Sundown berichtet wurde. Wer ist The Velvet Sundown? The Velvet Sundown ist eine Band, die eigentlich aus dem Nichts aufgetaucht ist und innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne auf Spotify 3 Alben veröffentlicht hat. Das war, glaube ich, im Juni 2025. Und die Alben kamen relativ gut an bei Menschen. Das beliebteste Lied, Dust on the Wind, der Band wurde, glaube ich, über 4 Millionen Mal abgespielt auf Spotify. Also die hatten definitiv Erfolg damit. Die Band hat dann auch Namen und Bilder und Biografien der Bandmitglieder veröffentlicht und dann kurz darauf eigentlich die Bombe platzen lassen und eben verkündet auf ihren Social-Media-Profilen, glaube ich, auf jeden Fall aber im Informationstext auf Spotify, dass es sie gar nicht gäbe. Zumindest nicht als herkömmliche Band.
Und nicht als herkömmliche Menschen.
Und nicht als herkömmliche Menschen, genau darauf wollte ich hinaus. Das wurde nämlich von vorne bis hinten mit KI designt. Da hat niemand gesungen, da hat niemand Lieder komponiert, da hat niemand gespielt. Die Fotos der Bandmitglieder sind mit KI generiert, genauso wie ihre Lieder. Sie, er, wer auch immer dahinter steckt, denn ein Mensch steckt im Endeffekt ja dahinter, nur nicht als Künstlerin, hat eben geschrieben, The Velvet Sundown sei eine Irritation, eine künstlerische Provokation, die Fragen aufwirft hinsichtlich Identität, Urheberrecht und auch das Wesen der Kunst im Zeitalter von KI. Und das war sehr interessant, als ich darüber nachgelesen habe und da dachte ich mir, oha, das ist jetzt ein neues Moment. Und seitdem ist, glaube ich, das Phänomen KI-Musik noch größer geworden und deswegen wollte ich unbedingt mich eben auf journalistischer Ebene einmal damit befassen.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, dieses populärste Lied dieser nicht existenten Band, des Kunstprojekts, wurde 4 Millionen Mal gehört. Da ja noch ohne zu wissen, dass es KI-Musik ist, ist es den Leuten, die das hören, egal oder gibt es doch einen Punkt, an dem einem das plötzlich wichtig wird?
Also man weiß es nicht genau. Man hat jetzt ein paar Zahlen, die schon sehr interessant ist, die würde ich hier jetzt auch gerne teilen. Und zwar weiß man, dass jüngere Menschen, sagen wir so ab Mitte 80er Jahre Geborene, relativ viel KI-Musik hören und zwar 2,5 bis 3 Stunden pro Woche. Das ist eine Zahl, die mich sehr überrascht hat, aber das ist schon eine Menge. Man weiß aber jetzt nicht über diese Menschen, ob sie die KI-Musik bewusst hören, weil sie jetzt unbedingt KI-Musik hören wollen, weil es ihnen schlichtweg egal ist, ob das jetzt von einer Maschine gemacht wurde oder von einem Menschen oder ob sie es auch unwillentlich konsumieren. In dem Sinne, dass sie denken, das sei normale Musik und es ist in Wirklichkeit KI-Musik. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall hat man diese interessante Zahl und man hat eben auch durch eine Umfrage weitere Zahlen, die ebenso spannend sind. Zum Beispiel hat die Musikstreaming-Plattform Deezer zusammen mit einem Marktforschungsunternehmen 9000 NutzerInnen befragt und da kam raus, dass 97% der Menschen KI-Musik nicht von menschengemachter Musik unterscheiden können. Oh. dass 66% zumindest aus Neugierde gerne einmal KI-Musik hören wollen würden und dass nur, und ich sage hier ganz bewusst nur, 45% der Menschen KI-Musik ganz boykottieren würden, wenn sie wüssten, dass es KI-Musik ist, weil das ist eben ein großes Problem. Auf Streaming-Plattformen wird es halt nicht gekennzeichnet, dass es KI-Musik ist. Und deswegen hören es vielleicht Leute, die das gar nicht wollen. Aber was diese ersten Zahlen zeigen, ist, dass über die Hälfte der Menschen anscheinend KI-Musik erst einmal offen gegenüberstehen. Das hat mich eben auch überrascht. Aber man weiß noch relativ wenig über das wirkliche Verhältnis von Menschen und KI-Musik und wie viel bewusster Konsum da auch mit reinspielt. Und du hast mich ja auch gefragt, ob das irgendwo wichtig wird. Ich glaube, da wird es wichtig, wo Menschen wirklich nur Menschen hören wollen und es vielleicht einfach nicht können, so wie sie es wollen würden, weil sie dann auch KI-Musik hören und eigentlich ihnen dann somit die Entscheidung gar nicht offen steht, ob sie das machen wollen oder nicht.
Das hat mich auch überrascht, als ich deinen Artikel gelesen habe, weil ich kenne das halt aus unserer Branche. Im Journalismus ist es so, dass wir durch den Code der Deontologie dazu angehalten sind oder verpflichtet sind, sogar überall zu kennzeichnen, wo zum Beispiel, also wir bei der Vox machen das ja sowieso nicht, Bilder von KI generieren lassen, aber wo KI-generierte Bilder veröffentlicht werden im Journalismus, muss es halt gekennzeichnet sein, ebenso bei den Artikeln. Deshalb war ich total, ich muss ehrlich sagen, schockiert, dass man das bei Spotify oder so nicht markieren muss. Oder ne, es zeigt ja auch der Fall mit dieser KI-Band, dass sie so lange ungesehen oder so agieren konnten, ohne dass es aufgeflogen ist. Jetzt zeigt das natürlich auch ein Dilemma. Also wenn Musik mit KI sehr schnell und extrem günstig produziert werden kann, was bedeutet das dann eigentlich für die Musikerinnen? Also welche Chance haben sie dann noch?
Also erst einmal bedeutet es nichts Gutes, weil in der Zeit, in der Hörer in KI-Musik hören, hören sie halt keine menschengemachte Musik. Und das bedeutet ganz konkret, KünstlerInnen verdienen dann nichts. Sie haben weniger oder sie bekommen weniger Aufmerksamkeit und vielleicht auch weniger Reichweite. Eigentlich müssen sie jetzt nicht nur mit anderen Menschen konkurrieren, sondern auch mit Maschinen, die massenhaft Musik produzieren können, die eigentlich von ihrer Gefälligkeit und Eingängigkeit her mit moderner Populärmusik von Menschen absolut mithalten kann. Von daher ist es dann sehr schwer, natürlich sich durchzusetzen. Und das bringt mich eben zum Kernpunkt meines Artikels. Da postuliere ich eben, und das kann man ins Positive wie ins Negative wenden, was Menschen jetzt noch bleibt, sozusagen, was menschlich ist und erstmal wirklich so bleiben muss, ist die Live-Musik. Der Live-Auftritt ist eben noch eine sehr genuine Erfahrung, wo ein Austausch zwischen KünstlerInnen und Publikum stattfinden kann. Da sieht man eben, wie Menschen gerade ihre Musik in dem Moment spielen. Das ist eben, wie gesagt, menschlich. Das kann KI-Musik einfach nicht bieten. Und das ist so die Stärke der menschlichen KünstlerInnen. Ins Negative kann man es auch insofern drehen, als dass es eigentlich auch traurig ist, dass das unsere letzte gesicherte Bastion darstellt gegen diese KI-Musikflut. Das ist eigentlich das, was uns übrig bleibt. Das ist ein Bereich, den KI-Musik nicht ohne weiteres durchdringen kann. Und das ist eigentlich schade, dass nur das erstmal übrig bleibt, sozusagen.
Es wäre ja vielleicht schon geholfen, wenn diese Plattformen irgendwie dazu forciert würden, zu kennzeichnen, wenn es sich um KI-Musik handelt, denn zumindest fast die Hälfte der Menschen würden das ja dann wissentlich oder bewusst boykottieren. Wenn du jetzt ein paar Jahre nach vorne schaust, wie ist so deine Prognose für die Musikbranche?
Natürlich kann man jetzt nur rumspekulieren, aber tatsächlich sind mir zwei Sachen eingefallen, die ich denke, dass sie vielleicht eine Rolle spielen werden. Zum einen, dass KünstlerInnen vielleicht anfangen werden, sich nach außen hin als noch menschlicher, fehlbarer, unperfekt zu...
Authentisch.
Ja, authentisch, genau, zu zeigen, weil sie das eigentlich abhebt von der glatt gebügelten KI-Musik. Mhm. Und das macht uns Menschen ja auch eigentlich letzten Endes liebenswert und vielschichtig und interessant. Das ist eben dieses rohe, nicht glatt gebügelte. Und ich kann mir vorstellen, dass KünstlerInnen anfangen, das eben noch mehr in Anführungszeichen auch zu performen. Und in dem Sinne kann man dann natürlich wieder sagen, ja, wie authentisch ist es dann wirklich? Und das ist dann wiederum eine spannende Frage. Aber auf jeden Fall ist dieses Unperfekte, dieses vielleicht auch Chaotische ein Element, das die menschliche Musik noch mehr tragen wird. Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe da auch gedacht an das Lied von Lola Young, Messy. Ich glaube, das fängt dieses Gefühl und dieses Bedürfnis nach Unperfektheit sehr schön ein. Und ich glaube, das Gefühl wird uns jetzt noch stärker in Zukunft begleiten. Und wie wird es sich konkret zeigen? Vielleicht werden KünstlerInnen anfangen, noch mehr sehr rohe, ungefilterte Aufnahmen zu zeigen, so Schnipsel, Shorts auf YouTube, kleine Videos auf Instagram, Fotos von sich posten, wo sie vielleicht nicht sich total perfekt präsentieren und dann sozusagen so eine gewisse Realness in das Ganze noch mehr reinkommt. Und das andere, was ich noch sagen möchte, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass es wieder so einen Zug hin zum Analogen geben wird. Spotify, andere Streaming-Plattformen, aber auch Social Media stehen ja zu Recht sehr in Kritik im Moment. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen diese Plattformen mehr und mehr verlassen werden. Ich bin da auch auf eine sehr interessante Band gestoßen auf Instagram. Die heißt Girl in the Year Above. Und die haben fast 70.000 FollowerInnen. Und haben keine Musik von sich im Internet, überhaupt nicht.
Oh, wow.
Die treten jetzt mit The Cooks auf und die haben auch auf ihrem Instagram-Profil stehen, if you want to hear our music, you have to see us live for now. Die laden eben nur diese Schnipsel hoch, so Ausschnitte aus ihren Liedern und die sind sehr, sehr gut. Sie haben auf jeden Fall auch meinen Musikgeschmack damit getroffen.
Was ist das so für eine Richtung?
Oh Gott, das ist so ein bisschen... Indie, rockig.
Okay, wow.
Genau, sie hat
Guter
auch.
Tipp.
Genau, sie hat eine sehr, sehr schöne, sehr angenehme Stimme, die tief ist, aber wo sie auch sehr hohe Töne trifft und das alles klingt einfach sehr schön. Und die machen das sozusagen richtig, indem sie eben auch Interesse schüren und eben die Live-Performance ins Zentrum ihres KünstlerInnentums stellen. Und das ist eben, finde ich, eine clevere Strategie auch und vielleicht ziehen da andere nach.
Interessant. Super Tipp, vielen Dank.
Ja, gerne.
Und wer den äußerst interessanten Artikel von Chris lesen will, der kann das gerne tun in der aktuellen Ausgabe der Vox, online natürlich auch zu finden, am liebsten im Abo oder beim Kiosk nebenan. Dann bleibt mir nur zu sagen, unseren Zuhörenden ein schönes Wochenende. Dir nochmal Dankeschön, Chris.
Ja, danke auch, Melanie, für das Gespräch.
Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Dinger Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Bei Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.